Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ein spannender Top-14-Spieltag mit dem einen oder anderen spektakulären Auswärtssieg, wobei, ob das nur Auswärtssiege waren oder nicht, darüber lässt sich streiten. Mit wem streiten wir natürlich? Mit Oskar. Ich hoffe nicht allzu sehr, aber schöne Grüße nach Brief.
Schöne Grüße nach Berlin und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir wie immer wahrscheinlich relativ schnell einer Meinung sind. Aber gut, wir können zumindest versuchen, uns zu streiten. Ja, Marc, bitte.
Ja, ich meine, das unendliche Streitthema bleibt natürlich Biarritz. Wir hatten ja die doch etwas anscheinend ja, ziellose Hoffnung, dass wir nicht mehr allzu viel über diesen Verein reden brauchen. Aber die große Nachricht der Woche, wobei ich immer noch nicht weiß, ob das jetzt tatsächlich eine große Nachricht ist oder nicht. 6 Millionen Euro Schulden, das ist mehr als das ein oder andere Pro-Budget. Sind wohl genug, um den Verein potenziell in die Knie zu zwingen. Die DNACG hat Bedenken eingelegt, ob die neuen Eigentümer denn tatsächlich die finanziellen Möglichkeiten haben, um diesen Verein über Wasser zu halten. Und entsprechend könnte dieser Verein nächste Saison trotz eines sportlichen Klassenerhalts eventuell nicht in der Pro Deux starten, sondern vielleicht in der F1 oder National Deux.
Was würde das dann heißen? Würde es dann sozusagen die beiden Finalisten dann direkt aufsteigen in die Pro Deux und dann gibt es ein Relegationsspiel mit einem Drittplatzierten oder wie würde das dann ausgespielt werden?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass quasi jetzt Stand jetzt müsste ja Rouen letzter sein, dass sie quasi auf den Relegationsplatz hochrutschen würden und Montauban den Klassenerhalt hätten. Okay. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Aber das ist natürlich noch, also letzten Endes ist das ja die Lösung, die sie in der National getroffen haben. Blagnac steigt direkt ab, Vienne muss in die Relegation. Dass aber quasi ja, nur der direkte Absteiger ausgetauscht wird. Aber mal schauen. Mal schauen. Das ist ja ein Thema. Wir wissen auch, es ist das, was jetzt halt an dieser Stelle wieder ein bisschen nervig ist, ist, dass die DNACG-Entscheidungen nicht nur lange dauern, sondern selten final sind. Biarritz ist in den letzten 10 Jahren 4-mal zwangsabgestiegen und haben am Ende diesen Zwangsabstieg nie durchgezogen bekommen. Ja, immer aus unterschiedlichen Gründen, weil dann irgendwie doch noch ein Bankkonto aufgetaucht ist oder wie auch immer. Mal war es ein nicht bekanntes Konto der Familie Kampf. Manchmal war es irgendwie dann doch, ach übrigens, wir haben hier doch gar nicht deklariert, aber das Geld haben wir doch. Immer eine, etwas zwielichtig, fadenscheinig, aber ja, es hat bis jetzt immer geklappt. Es würde mich wundern, wenn jetzt dieser Zwangsabstieg tatsächlich mal durchgezogen würde. Aber das wird sich sicherlich irgendwie mitten in die Sommerpause reinziehen mit viel Ungewissheit für alle Beteiligten,
vor allem halt, die Spieler. Was ich mich halt gefragt habe, der Verein wurde ja für einen symbolischen Euro verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Dementsprechend muss ja den neuen Eigentümern klar gewesen sein, da wird es schon irgendeinen Haken geben. Die Schulden. Das werden sie doch eigentlich sicherlich eingerechnet haben, dass man hier ein bisschen Kapital mitbringen muss, um zumindest irgendwelche Schulden und Verpflichtungen zu decken.
Ja.
Oder überschätze ich da die Franzosen?
Nee, ich denke nicht, zumal ich glaube ja auch nur ein Franzose dabei ist, aber der Punkt, glaube ich, der ja immer so ein kleines bisschen, der nie öffentlich ausgesprochen wird oder zumindest nicht in den französischen Vereinssphären aus offensichtlichen Gründen ist, dass die Reglements der DNACG und die Kontrollen und die Auflagen, woran sie diese Dinge messen, das ist nicht immer ganz klar, nicht immer ganz eindeutig. Und ich meine, nur mal ein Beispiel, das ich in diesem Podcast schon einige Male gebracht habe, also habe, falls es euch zu den Ohren raushängt, Pech gehabt, aber wir hatten ja damals in der Bonn das Thema, dass wir, was heißt wir, die sportliche Leitung sich entschieden hat, Justin Harrison zu entlassen, weil er mehrere Spieler aus Fiji rassistisch beleidigt hat auf dem Trainingsplatz. Und er hat natürlich daraufhin gegen seine Entlassung geklagt. Und die pessimistische Schätzung war, dass er von dem Prud'homme, dem französischen Arbeitsgericht, rund 80.000 Euro erstreiten könnte. Die DNACG hat aber an dieser Stelle gesagt, ja, okay, aber ihr müsst in eurem Budget fürs nächste Jahr mindestens 240.000 Euro vorhalten, also das Dreifache des, der pessimistischen Schätzung, falls es doch höher ausfällt. Das heißt, du hattest, musstest nochmal irgendwie 160.000 Euro mehr irgendwie auftreiben und hinterlegen bei der DNACG, um die Lizenz zu bekommen. Und das ist manchmal nicht immer ganz eindeutig, wie die Dinge berechnet werden, wie da die Auflagen sind, woher das kommt und woher diese Entscheidungen kommen. Kann natürlich sein, dass die neuen Eigentümer gesagt haben, wir stellen hier einen Finanzplan auf und der funktioniert und die DNACG sagt aber, nee, ihr müsst genug Geld haben, nur sofort abzubezahlen. Ich sage nicht, dass das ist, was passiert ist. Ich sage nur, es ist bei der DNACG nicht immer ganz eindeutig.
Zwischenfrage, Trainer in der Bonner mal so zwischenzeitlich ziemlich gut verdient.
Ja, ja, ich meine...
Wie viel Jahre hatte der denn noch Vertrag, als der rausgeworfen wurde?
Ich glaube noch ein...
Noch ein Jahr, glaube ich.
Jetzt muss man natürlich sagen, Justin Harrison, kein schlechter Trainer. Er hat zwischenzeitlich jetzt dann seitdem auch mit dem australischen Nationalteam zusammengearbeitet. Na, Bonner hatte zwischenzeitlich einen echt fantastischen Trainerstab, das muss man sagen. Mit Chris Whittaker, der jetzt dann auch nächste Saison Castro übernehmen soll, als Offensivcoach, der in Montauban sehr erfolgreich war, unter anderem. Mit Noriega als Gedrängecoach, der danach auch für Australien oder den australischen Scrum zur WM 2019 sehr, sehr fit gemacht hat. Halt alles ehemalige Waratah-Spieler, kann man natürlich auch drüber reden, dass Rocky Elsom seine ganzen Buddies eingestellt hat. Aber sportlich hat es funktioniert. Justin Harrison ist kein schlechter Trainer, aber ich gebe ihm schon die Schuld für den ersten Abstieg, weil er wurde ja nur zurückgeholt, um die Klage abzuwenden. Zwischenzeitlich hatte er dann Christian Labi übernommen für ihn und wurde dann nach Carcassonne entlassen, damit Justin Harrison den Verein nicht mehr verklagt und man eben diese schweren Auflagen der DNACG los wird. Und dass dann der ein oder andere Spieler nicht mehr allzu viel Bock hatte, für diesen Mann zu spielen, kann man, glaube ich, keinem großen Vorwurf draus machen. Aber ja, es lief gut. Dafür haben sie natürlich an den Spielern gespart.
Goldene Zeiten in Abon.
Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, dass der ein oder andere Spieler sehr, sehr unglücklich war, weil bei den Spielern hat Rocky verhandelt bis auf die letzte Mineralwasserflasche. Ja, das ist... da ging man dann rein oder habe ich die Spieler reingehen sehen zur Vertragsverhandlung mit dem Gedanken, okay, wir verhandeln, und kam raus, er hat einfach Nein gesagt.
Ja, heutzutage hat man ja Agenten dafür. Heutzutage macht man das ja nicht mehr
sehr. Ja.
Zum Glück.
Mit Agenten hat er überhaupt nicht geredet. Also das muss man auch noch dazu sagen, er hat nicht mit Agenten verhandelt.
Aus weiß, warum.
Offensichtlichen weiß, warum. Gründen, ja. Von daher, ja, nicht alles. Ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich da sehr zwiegespalten bin, weil ich durchaus ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hatte. Hab fast ein Jahr mit ihm zusammen gewohnt und wir sind gut miteinander ausgekommen. Aber ja, er war nicht unbedingt, den anderen gegenüber nicht unbedingt der beste Chef. Aber ich kann mich persönlich nicht beklagen. Aber er war nicht unbedingt der beste Chef. Die vermeintlichen 10 Millionen Euro auf Bankkonten in Hongkong die ursprünglich dem Verein mal gehören sollten, kann man an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen. War tatsächlich recht kurios, Entschuldigung, dass ich hier schon wieder in so einem Monolog ausarte, aber eine Retrospektive, ich habe mir nicht viel bei gedacht, weil Rocky war schon immer, ich weiß nicht, ob er Autist ist oder was auch immer, irgendwas ist da, ne, dass er manchmal nicht immer ganz klar kommunizieren kann. Aber dann, man hat sich nicht viel bei gedacht. Aber dass er von heute auf morgen einfach zum Flughafen nach Girona fährt und mir nur sagt, fahr mal bitte zum Flughafen nach Girona, da steht das Auto in der Parkgarage, Auto, Schlüssel ist auf dem Vorderreifen, ich bin weg.
Krass.
Das hat er nicht explizit gesagt, dass er nicht zurückkommt, aber ja, er war dann von heute auf morgen einfach weg. Und in der Retrospektive denkt man sich, ja gut, okay, vielleicht doch nicht alles so legal, aber okay. Ja, dann fährst du auf einen Donnerstagvormittag mit einem verletzten Spieler nach Girona und holst ein Auto ab und ja.
Der Mann macht war nicht wieder aufgetaucht. Haben wir nicht mehr
ist nie wieder aufgetaucht. Also ich habe auch seitdem nichts mehr von ihm gehört. Also gar nichts. Keine Nachricht, nichts in der Zeitung gelesen.
Keine Saufstories aus Mallorca mitbekommen.
Nichts. Und wir reden hier von einem Typen, der hat 76 Länderspiele für die Wallabies gemacht. War bei mindestens einer WM, ich weiß nicht bei wie vielen, aber mindestens einer WM 2011 Kapitän. Kein kleiner Name. Das ist so, als würde Brian O'Driscoll von heute auf morgen von der Bildfläche verschwinden. Er ist schon, ja. Aber leiten wir vielleicht über zum nicht legalen Ding und, ja, Mallorca vor allem.
Billy Wohlgepola gibt Bewerbungsschreiben ab.
Ist schon, eigentlich ist es bitter, darüber zu lachen. Aber ja, nachdem Mohamed Awas nach Montpellier zurückkehrt, hat sich Billy Wohlgepola im Urlaub gedacht, naja, das kann ich ja nicht einfach so stehen lassen. Und hat sich ein, ja, wurde wohl laut französischen Medien kurzfristig festgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Aber er hat sich anscheinend, war wohl in Tätlichkeiten verwickelt.
Habe ich zumindest auch gelesen. Die Saracens bestreiten das ja. Der hat ja auch ein Statement abgegeben, wo im Endeffekt gesagt hat, der Gute hat ein bisschen was getrunken, hat dann halt 240 Euro Strafe bezahlt. Ja, ich glaube, würde ein bisschen in der Mitte alles liegen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn so ein Willi Wunipol hat, der schon ein imposantes Auftreten, sagen wir mal so, ja, was möglicherweise auch leicht als Aggressivität gewertet werden kann, obwohl das gar nicht ist, weil Wunipola aggressiv, ich glaube, das ist aber was ganz anderes, kriegt man auch nicht mit zwei Taser-Schüssen runter. Dementsprechend ist ja nicht weiter viel passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, eine ganz lustige Story und zum Glück eigentlich nichts Schlimmes weiter passiert, außer dass er vielleicht ein bisschen viel getrunken hat. Und ja, eben zwei Taser-Schüsse abbekommen hat. Aber gut, ich meine, Ballermann halt, ne? Also.
jeder genießt seinen Urlaub auf eine andere Art und Weise. Und den möchte ich auch nicht urteilen. kommen wir noch zu, das muss jeder für sich selbst wissen, Rugby League, falls das dem einen oder anderen ein Thema ist, so Rugby A13 gab es am Wochenende das Lord Derby Cup-Finale, also der französische Rugby League Pokal-Wettbewerb, wo man im Fairness sagen muss, dass ja genau die gleichen Teams involviert sind wie in der Liga. Auch oftmals mit dem gleichen Ergebnis wie auch an diesem Wochenende. Carcassonne hat gegen Lézignan gewonnen, Derby Audouin, die beiden Orte ja nicht allzu weit auseinander. Lézignan tatsächlich ein sehr, sehr schönes Stadion gewesen, ist ja abgebrannt, aber hat eine fantastische Holztribüne, 120 Jahre alt gewesen. Kann man jetzt leider nicht mehr betrachten, aber damals sehr schön gewesen. 22-6 hat Carcassonne das Spiel gewonnen. Waren ja auch haushohe Favoriten. Und bei den Frauen, bei denen das erste Mal war, dass dieser Pokal ausgespielt wurde, haben die katalanischen Göttinnen, wie sie sich selbst nennen, aus Saint-Estève mit 24-4 gegen Bègles gewonnen. Auch das keine große Überraschung. Die Katalanen oder die katalanischen Teams in Rugby League Frankreich neben den Teams aus dem Departement Orde, also Narbonne hat kein Team, aber Carcassonne, Lézignan, Limousin, oder Limoges vielmehr, da ja irgendwie doch das Maß der Dinge. Dahinter dann Albi. Mal schauen.
Ich habe nicht viel zurückbelegt zu sagen, außer, dass das irgendwie aktuell bei uns gerade in der Umkehr total der Hype ist. Es gibt ja auch jetzt die NLA, die wieder losgegangen ist. Ja. Und ich habe das Gefühl, bestimmt 80% unseres Lockerrooms spielen diese Fantasy-Liga. So ein bisschen wie, wie heißt das bei der Bundesliga? Da gibt es doch auch, wo man dann so verkaufen kann und so. Und wo man Punkte sammeln kann. Gibt es auch für die Six Nations. Und was da bei uns im Lockerroom gehandelt wird über irgendwelche Spieler und also es ist krass, der Hype ist real und ich kann eigentlich mit 13er Rugby überhaupt nichts anfangen, aber jetzt, das Ding ist, dass die spielen ja praktisch für uns morgens, das heißt, wenn wir Training um 9.30 Uhr haben, sind natürlich die meisten schon um 8 Uhr da und dann läuft dann immer in unserem Aufenthaltsraum 13er Rugby und ich muss schon ehrlich sagen, reizt mich irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Kontaktpunkte sind ja nochmal was ganz anderes, also es ist ja komplett asozial, High-Tackles und sowas, das gibt's ja gar nicht.
Also ich verstehe, weshalb es Leute geil finden, weil es ist schon so, die Kontakte sind brutaler und die Highlights sind spektakulärer. Das Problem ist
für die, die es halt nicht kennen, es steht praktisch nur Center und dritte Reihe Stürmer auf dem Feld. Ja, die Athleten, größten Athleten, die ihr euch vorstellen könnt, die im Vollspeed sich so umrotzen, dass das wirklich kriminell, also ist verrückt.
Genau, die spielen 13 gegen 13, aber auch auf einem schmaleren Feld. Und der Punkt ist halt, du hast wie im American Football, beziehungsweise American Football als wie im Rugby League, hast du eben 6 Tackles. Das heißt, du kannst 6-mal getackelt werden und dann musst du den Ball abgeben. Es gibt keine Rucks, es gibt keine Einwürfe, es gibt Gedränge, aber 5 gegen 5 und auch wenn es technisch gesehen erlaubt ist, gibt es normalerweise keinen Druck. Gibt dann ist noch ein ganz großer Aufschrei, wenn sich ein Team tatsächlich traut, mal zu schieben. Und es zwingt die Teams halt mehr zu probieren und du hast halt schon die spektakulären Highlights. Aber um bis zu diesen Highlights zu kommen, hast du halt 60 Minuten lang, wir passen 5-mal hin und her von einer Seite auf die andere und kicken dann. Und es ist, also ich finde es super langweilig.
Ja, okay,
also ich finde es. Mich reizt es null, muss ich ganz offen sagen. Ich habe es immer mal wieder probiert zu gucken. Also auch, weil L'Equipe ja viel die Catalan Dragon zeigt. Und ich war ein, zwei Mal beim Toulouse Olympique, dem mittlerweile ja wieder Zweitligateam, die in der englischen Championship spielen und die Catalan Dragons in der ersten englischen Liga dort ja letzte Saison auch den Pokal gewonnen haben. Ich habe es ein paar Mal geguckt. Aber jetzt muss ich natürlich auch sagen, dass vor allem die Catalan Dragons sich nicht besonders beliebt machen, was ihr Recruitment angeht. Also, wenn ein Spieler in Australien Skandal hat, kannst du damit rechnen, dass er 5 Minuten später bei den Dragons unterschreibt. Und wir reden von Rugby-League-Spielern, die haben komische Skandale. Typ wird dabei gefilmt, wie er sich auf einer Party selber in den Mund pisst, halbe Stunde später unterschreibt er in Katalonien. Typ wird dabei erwischt, wie er auf einer Party sich einem Hund vergeht, halbe Stunde später unterschreibt er in Katalonien. Und wir reden hier nicht irgendwie von, naja, die sind in ihrer Heimat irgendwie Sechstklasse-Spieler. Nein, wir reden von Starspielern. Die NRL macht viel richtig, muss man fairness sagen. Es ist eine gute Liga mit einem sehr ausgeglichenen Ligasystem, die sich auch für viele Dinge einsetzen, die echt lobenswert sind. Aber es ist ein, ich finde den Sport mega langweilig.
Guck mal, jetzt können wir uns nämlich streiten. Ich hatte nämlich den gleichen Impuls wie du. Was das für ein Unsinn. Es gibt ja wirklich gar keinen Sinn. Das ist ja praktisch, wie du schon richtig sagst, so wie Football, halt so Rugby-Football. So. Aber desto mehr ich das gucke, desto mehr denke ich mir, Alter, was das für Viecher sind. Also ich, hands down, ich könnte wahrscheinlich keine 20 Minuten damit halten. Auch was das konditionell bedeutet. Hoch, runter, 5 Meter zurück und dann wieder im Vollsprint irgendjemanden high-tackeln, um halt sozusagen den Ball langsam zu machen, ist halt ein komplett anderer Sport, glaube ich. Ist ein komplett anderer Sport.
Ja.
Und ich glaube, wer so richtig stumpf einfach nur auf Vollkontakt besteht, das ist genau das richtige Ding. Also da bin ich fest in Überzeugung.
Es ist, wie gesagt, ich verstehe, weshalb es die Leute reizt, aber ich kann es überhaupt nicht nachempfinden. Also überhaupt nicht. Ich habe es probiert, ich habe es im Fernsehen geguckt, ich habe es im Stadion geguckt. Ist nicht meins. ich finde es, aber gut, jetzt bin ich auch Prop irgendwo. Es ist, ja, irgendwo geil, reinrennen ist schön, aber was, ohne Rucks und ohne Gedränge und ohne Gassen, was mache ich denn den ganzen lieben langen Tag? Ja, das ist, ist nicht meins. Aber
Top Gun Thors, das ist deins.
Das ist meins. Vor allem vorher einmal kurz reingeworfen. Ich nehme den Wettbewerb ja nicht sonderlich ernst, aber Toulouse hat den Pokal, den Coupe de France bei den Frauen im 15er Rugby gewonnen, gegen Bordeaux auch recht hoch. Da das Spiel aber am gleichen Tag stattgefunden hat wie das Spiel zwischen Frankreich und England, könnt ihr euch vorstellen, wie hoch der Stellenwert dieses Wettbewerbs ist. Deswegen haben wir auch in diesem Podcast nicht darüber gesprochen. Ich wollte es aber erwähnt haben. Toulouse gewinnt. Das ist, glaube ich, die beste Überleitung zu Top Gun Thors, die wir haben können. Weil das tun sie oft und viel.
Eigentlich immer.
Und auch an diesem Wochenende gegen Racing. Schon wieder, muss man ja sagen. Wenn auch ein kleines bisschen knapper vielleicht. wenn es ein großer Begriff ist. 32-12. Eigentlich ein Ergebnis, das für sich selbst spricht, glaube ich.
Ja, ich meine, Toulouse zu Hause wurde auch vorher, also von der Seite aus Paris, viel gesagt, ja, wir reisen nach Toulouse mit Ambitionen. Aber gut, sind wir mal ehrlich, nach Toulouse reist du eigentlich um nicht. Also, wir sind auch nach Toulouse mit Ambitionen gereist und haben dann 50 Punkte bekommen. Die Koffer waren voll auf dem Weg nach Hause. Also, ich glaube, was soll ich dazu sagen? Also, Ambitionen zu haben ist gut, richtig. Aber wenn man 30 Punkte bekommt, dann, na gut, dann waren es halt nur Ambitionen.
Also, dass ein Antoine Dupont, ein zweite Reihe-Stürmer, 10 Meter mitschleifen kann.
Wir reden hier von Woki.
Ja. Sollte nicht passieren. Also, da läuft dann viel schief. Steht ja, Stuart Lancaster stand viel in der Kritik. Jetzt die letzten ein, zwei Wochen. Der Spitzname, den er bekommen hat, war der Corporate Coach. Eher ein Manager als ein Trainer. Und mittleres Management hat in Frankreich nicht den besten Ruf. Aber das ist der Ruf, den er weg hat. Sehe ich nicht ganz so tragisch. Auch ein Ruf, den er in England schon weg hatte. Und mit denen, ja, hat er auch seine Höhen und Tiefen. Formulieren wir es vielleicht so rum. Das wird mit Racing sicherlich genauso sein. Aber ich glaube, er wird an der nächsten Saison gemessen werden und nicht an dieser.
Und warte mal ab, bis erstmal Owen Farrell da ist. Beides Engländer. Da wird dann das Spiel wahrscheinlich ganz anders aufgezogen. Dann hast du Ligarek, Farrell. Dann hast du, wie heißt nochmal, der Tuisova ist ja dann auch noch am Start.
Ja. Hat er bisher, der jetzt auch lange verletzt war.
Dann hast du Ligarek, Farrell. Dann hast du Tuisova. Wir essen auf der 13 Fiku. Ja, ist auch kein Unbekannter. Arundel hast du dann auf dem Wing. Und auf dem anderen Wing, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Wade bleibt, aber da gibt es auf jeden Fall genug Optionen.
Wade bleibt nicht, der muss Platz machen für das Gehalt von Farrell.
Ja, der muss Platz machen, aber dann gibt es auf jeden Fall, die finden noch jemanden für die 15. Auf der 15 hast du ja Spring. Hast du dann auf die andere Ecke stellst halt noch irgendjemanden, der halt dann gerade da ist. So. Auf jeden Fall eine gefährliche Intermannschaft. Also was das für Namen sind alleine, wird richtig gefährlich werden.
Also das, was jetzt halt, also es wird eine richtig, richtig starke erste Mannschaft. Das, was viele natürlich sagen, ist, naja, bei all den Abgängen, die wir jetzt schon gesehen haben, wie es dann dahinter aussieht oder bei ein, zwei Verletzungen, und das ist sicherlich ein fairer Punkt, weil Farrell, Kulisi, alles keine jungen Hüpfer mehr, aber eine bärenstarke erste Mannschaft. Und dann, das muss man dann sehen, ne? Aber mal schauen. Ja, mal schauen, hätten auch Bayonne gerne gesagt, aber sie haben stattdessen dumm aus der Wäsche geschaut. 15-34 gegen Bordeaux, die erste Heimniederlage seit dem Wiederaufstieg. Naja, die erste eigentlich. Niederlage in Jean Daugé. Ja, es ist vor allem auch in der Höhe, das erste Dropgoal von Mathieu Jalibert in der Liga übrigens.
No, und ein schönes dazu.
Ja, also das war ja ein Goal-Line-Dropout und ich fast vom linken Spielfeld ran und bestimmt 50, 60 Meter. Ja,
50 Meter, Rinderding.
Also war.
Der Mann weiß, wo die Torpfosten stehen, ne?
Das Ovale muss ins Eckige. Bordeaux hat phasenweise schon echt dominiert. Und die haben schon fast gemacht, was sie wollten. War lange eng, aber irgendwann war es lange eng. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich denke an ein anderes Spiel. Aber
ich fand es jetzt nicht so eng. Aber gut, das liegt im Auge des Betrachters.
Meine Enge ist relativ. Wir hatten in jedem Fall vielleicht für die Kuriosität zwei Tevita Tatafus, die Versuche gelegt haben für andere Teams. Vielleicht das für den Kuriositätsfaktor. Prop Tevita Tatafu für Bayern und Achter Tevita Tatafu für Bordeaux.
Sind doch, glaube ich, verwandt, oder?
Bestimmt.
So Cousins oder zweiten Grades mindestens.
Es soll jetzt bitte nicht rassistisch klingen, auch wenn ich verstehe, weshalb so interpretiert werden könnte, aber meine Erfahrung mit den Polynesiern ist, die sind alle verwandt.
Ja, also jetzt Spaß beiseite. Wir haben hier einen Espoir bei uns. Espoir hat ein Profispiel gemacht und einen Profispieler. Und die sind tatsächlich Cousins. Sind wirklich Cousins. Und die haben jetzt nicht den gleichen Nachnamen oder sowas. Wir wussten das doch lange gar nicht. Aber sind Cousins, sind einfach Cousins. Also das war auch shocking so. Aber ja, ist so. Ne?
Die sind alle irgendwie, ja, also es gibt ja sehr viel größere Verwandtschaftsgrade als bei uns. Aber ja, vielleicht ist cool, aber ansonsten, ja, bittere Heimniederlage und Bayonne, ja, 5 Punkte vor Montpellier. Aber von den Playoffs sollten sie in diesem Jahr nicht mehr träumen.
Ich glaube auch nicht, aber ich glaube, man muss eine Sache dazu sagen, in Frankreich, meiner Erfahrung nach, glaube ich, ist schnell Panik. Da verlierst du 2 Spiele. Und dann geht's ab, Abstieg, wie kann das sein? Alles muss auf die Probe gestellt werden. Wenn man sich die Bälle anguckt, dann ist man halt von der Top 6 halt eigentlich nur 5 Punkte entfernt. Ja, es ist entweder halt schwarz oder es ist weiß. Aber so dieses Mittelweg, dass man mit Gelassenheit eine Niederlage akzeptiert und sagt, okay, wir haben das und das falsch gemacht, jetzt machen wir es besser und dann gewinnen wir das nächste Spiel und dann spielen wir wieder um die Qualifikation mit. Das geht halt nicht. Aus meiner Wahrnehmung, gerade bei französischen Medien, dass dann direkt, da wird dann direkt vom keine Ahnung, direkt der Untergang herbeigeschrieben, anstatt dass man einfach mal sich entspannt eine Situation anguckt und sagt, okay, das war falsch und das war richtig, dann gucken wir uns, behalten wir das, was, ja, konzentrieren wir uns aufs Positive, Stärkendes und das Negative verbessern wir. Aber das ist, also darf man, glaube ich, französische Medien nicht so ernst nehmen, manchmal.
Nee, nö. Ich glaube, sie sind da, wo sie auch im letzten Jahr hätten sein sollen, realistisch gesehen. Ja, von daher ist es schon in Ordnung. Vielleicht schockierender tatsächlich, dass Oyonnax gewonnen hat. 23-19 gegen Castres, die vielleicht ist die Art von Spiel, die weniger Oyonnax gewonnen als Castres verloren hat.
Ich sag mal so, zur Halbzeit stand es, glaube ich, 0-19 für Castres.
Ah, ich glaube, also es war ein bisschen.
Also ungefähr.
Ich glaube 6-13, ich habe keine Ahnung, es lässt sich schnell nachgucken, Halbzeit standen 5-13, ja. 7-13.
Ja. Was ist dann passiert? Ja, und dann gab es 2 rote Karten.
Chilachava ist so eine rote Karte, wo du sagst, ja, gut, der Mann ist 40 und vor 5 Jahren war das noch keine rote Karte. Hat er mit dem Ellenbogen Handoff gemacht und dabei das Kinn von seinem Gegenspieler erwischt. Das ist heute eine rote Karte. War es damals nicht, aber ist heute
eine rote Karte. Als der Mann jung war, gehörte das zum guten Ton.
Und ich so begrüßt. Ja, schon, ne? Also, aber Santiago Arrieta, das war dumm. Also ein Spieler ohne Ball einmal komplett in der Luft auf Kopf zu stellen, also wortwörtlich.
Links gedreht.
Und ja, also offensichtliche rote Karte, eindeutige rote Karte. Beide Spieler werden jetzt natürlich 1-2 Wochen fehlen. Kann auch nochmal einen Einfluss auf die Saison haben. Aber ja, also mit 2 Mann Unterzahl hat Oyonnax dann gewonnen. Gar nicht mal so eindeutig, wie man erwarten könnte bei der Viertelstunde in 2-facher Überzahl, aber gewonnen ist gewonnen. 22-19 sogar, nur nicht 23-19, ich bitte um Entschuldigung. Ja.
Aber sind wir mal ehrlich, für den Abstiegskampf ändert das eigentlich nichts, oder?
überhaupt nichts. Also ich meine, sie haben jetzt immer noch 9 Punkte Rückstand auf Montpellier. Es hat 2 Mal in Überzahl gebraucht, um knapp gegen Castres zu gewinnen.
Zu Hause.
Jetzt geht's dann auswärts nach Po, die immer noch im Playoff-Platz spielen. Also es würde mich doch sehr wundern, wenn sich da jetzt nochmal groß was ändert. Relegationsplatz bleibt spannend, Abstiegsplatz ist Oyonnax nun mal als Absteiger gesetzt. Das ist nun mal, muss man glaube ich nicht anfangen rumzulügen. Erster Sieg überhaupt in 2024 und wir haben Mai, beziehungsweise morgen haben wir Mai, aber da muss man jetzt nicht groß rumfantasieren, dass es da nochmal spannend wird, glaube ich.
Stimmt, ihr habt morgen ja frei, ne? Tag der Arbeit. Das nur mal so, das gibt es als Rugby-Spieler nicht. Wir kennen solche Feiertage, die gibt es einfach für uns nicht. Die sind wohl sich mal ausgedacht, aber die gelten nicht. Im Rugby-Sport gelten die einfach nicht.
Ja, ich meine, 1. Mai ist ja auch kein Feiertag, sondern so. Kampftag. Ne, das ist Kampftag.
Aber ich war gespannt, wie hier in Dresden gekämpft wird auf den Straßen hier, ne? Dass es auch so eine große Mai-Demo gibt in Berlin.
Ja, also, ich habe natürlich große revolutionäre Pläne von Bratwurst essen.
Wieder mal einen Supermarkt abfackeln oder sowas, ne? Was man halt so macht als Berliner.
Was man halt so macht. Jetzt habe ich nicht allzu viele Supermärkte hier oben, die ich abfackeln könnte. Aber mal schauen. Ne?
Wenn ihr also morgen was in den Nachrichten mitbekommt, dann wisst ihr Bescheid.
Ich sag's mal so, ich krieg eine gratis Bratwurst, ob die Leute sie mir anbieten oder nicht.
Richtig, so. Panzertape ausgepackt, alles abkleben, ne?
Ich finde, wenn ich bei 30 Grad schon vor die Tür gehe, habe ich mir das auch verdient.
Ja, doch.
Also, das denke ich schon. Das sollte drin sein. In mir vor allem. Am Ende.
Gehe ich mit.
Lyon hatten es auch in sich, hoch zu gewinnen gegen Po. Oh, König der Überleitung heute.
Hier sind wir heiß.
Wie die Bratwurst. 38-20, muss man glaube ich auch nicht allzu groß drüber reden. Po komplett am Spiel vorbeigeschossen. Lyon ja an sich kein schlechtes Team, Offensivbonus geholt, damit den Abstand auf Montpellier und den Relegationsplatz auf 8 Punkte vergrößert.
Und wenn wir schon bei Montpellier sind, dann kommen wir jetzt zum Spitzenspiel. Montpellier zu Hause verliert 20-25 gegen Perpignan. Ein Spiel, was hätte eigentlich schon nicht sein können. Schon die letzten 2 Wochen wurde sich da gebettelt zwischen Fans von Montpellier, habe ich eigentlich nicht so viele gesehen, aber wurde sich mehr angeheizt auf der Seite von Perpignan, dass man halt das Stadion übernehmen wollte. Könnt ihr euch das so vorstellen, wie waren das nochmal? Frankfurt hat da mal auswärts, glaube ich, sogar in Barcelona das Stadion voll gemacht. So ähnlich war die Idee. Also man hat, ich glaube, man ist mit über 3.000, 4.000 Auswärtsfans eingereist.
Offiziell 4.000
Rugby
bestimmt 5 gewesen sein.
Was für Rugby schon, das ist ordentlich. Ja, also ich habe noch nie auswärts mit 5.000 Brieffans gespielt, das habe ich noch nie gemacht. Also schon auf jeden Fall ordentlich und hat auch das ganze Stadion praktisch in die Farben von Perpignan gehüllt. Und dann mit dem 16. Mann an der Seite hat es auch gepasst und das Spiel wurde gewonnen. Ich muss fast sagen, eigentlich so ein bisschen unverdient schon. Also Montpellier hat es nicht schlecht gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Gutes Rugby gespielt, phasenweise auch besseres Rugby gespielt, aber Perpignan ist dann einfach kampfbetont. Praktisch heimspielmäßig dieses Spiel noch gedreht. Gibt auch wohl eine Kanal Plus Dokumentation, die da gedreht wurde, die dann auch wahrscheinlich die nächsten Tage rauskommen wird. Und für jeden, der da sich irgendwie einen Zugang hat, auf jeden Fall, denke ich, schon mal jetzt eine Empfehlung wert, ohne sie gesehen zu haben.
Also es ist Perpignan, die Katalanen sind mit Clermont vielleicht mit die auswärtsfreudigsten Fans der Liga. Das muss man sagen, aber ja, es gibt nicht nur im französischen Rugby, in Frankreich generell, aber besonders im Rugby, keine große Auswärtsfahrerkultur. Fußball gibt es hier auch nicht, wobei man auch sagen muss, dass es im Fußball auch sehr, sehr viel von den Behörden unterbunden wird. Die haben da keinerlei Skrupel, auch den angereisten Fanzügen zu sagen, ich weiß, ihr seid schon angekommen und 5 Stunden gefahren, aber umdrehen an dieser Stelle. Und das hat natürlich nach 10 Jahren dieser Art und Weise hat das bei vielen die Lust getötet, überhaupt auswärts mitfahren zu wollen, wenn sie nicht wissen, ob sich das in irgendeiner Form lohnt. Aber im Rugby noch viel weniger. Und wir reden davon, wenn 600 Fans aus Toulon nach Montpellier mitfahren, reden wir von einem guten Auswärtsspiel. Daher offiziell 4.000 Katalanen, inoffiziell wahrscheinlich 5,5, 6, ist das eine spektakuläre Zahl. Zumal, ja, Montpellier ist der nächste Rivale, aber 150 Kilometer sind schon noch. Um die Ecke ist es auch nicht. Keine mega weite Fahrt, aber nicht um die Ecke. Und ja, Montpellier war definitiv nicht das schlechtere Team. Aber sie haben eben in entscheidenden Momenten, hat sie...
Ja, undiszipliniert einfach. 2 gelbe Karten, ja, wieder. Und
ja.
Auch dumme gelbe Karten. Also so gelbe Karten, wo ich denke, so, ja, jetzt auch nichts Schlimmes. Und vor 5 Jahren sicherlich auch noch nur ein Penalty. Aber so wie das Rugby aktuell eben in Frankreich, und das ist also wirklich nur in Frankreich gepfiffen wird, es ist halt super, super streng, nur mal viel, viel strenger als ein Super Rugby oder so. Es ist halt, ja, sofort Karten.
Ja. Und damit, aber ich denke auch, als Spieler musst du das eigentlich, ja, ist dumm, aber es ist, so hat es eben halt auch viel gekostet. Und das ist, ja, aktuell eine Sache, die sie sich nicht leisten können. Perpignan war zwischenzeitlich auf dem 6. Platz.
Jetzt 8. Ne?
7. laut der Tabelle, die ich habe. Aber 2 Punkte hinter Toulon, nicht so viel, ne? Aber es läuft für die Katalanen. Wollen wir mal schauen. Clermont haben auch ein bisschen nachgelegt.
Hättest du eigentlich jetzt bei dummen Karten überleiten sollen, Marc.
Ja, stimmt. Ja, ich lass nach. Es tut mir leid.
Die Luft ist raus.
Es wird nicht mehr besser heute. Aber ja, 41-18 im Rückkehrspiel von Morgan Parra, der ein großes Interview letzte Woche hatte noch. Er ist Auvergnat und sieht sich auch immer noch als Auvergnat. Und für ihn Heimatspiel, wie es so schön heißt. Aber ja, Halle von Nur. Weiß ich nicht, ob das wirklich der entscheidende Faktor war am Ende, aber es hat einen Unterschied gemacht. Die rote Karte. Früher auch, 25. Minute, glaube ich.
Ja, war ähnlich wie ein Castra Ellenbogen ins Gesicht. Halt ein bisschen ärgerlich, weil der macht einen Vorwurf, regt sich dann auf und den Ball und rennt nochmal auf den Gegenspieler zu, hat halt den Arm ein bisschen hoch. War jetzt auch nicht direkt ins Gesicht, sondern so ein bisschen in den Halsbereich und, ja. Wie gesagt, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, wahrscheinlich sogar schon vor drei oder zwei Jahren wäre das ein Penalty gewesen. Wahrscheinlich, und jetzt ist es halt sofort rot. Und ja. Aber gut, das ist ärgerlich. Solche Fehler passieren, auch mir.
Ja.
Und ich glaube, man muss als Spieler muss sich da wirklich einfach anpassen.
Ja.
Wirklich anpassen und es ist ärgerlich, weil es natürlich so, dass es diesen 13 Rugby Charakter rausnimmt aus dem Sport, aber es ist gewollt und sowas kann man sich eben nicht mehr leisten, ganz einfach, ob man es gut oder nicht findet, aber ja, so ist es.
Ja, ich meine, die Direktive, dass jeder Kontakt mit dem Kopf eine rote Karte ist, gibt es auch nicht erst seit gestern, sie wird halt fast sonst nirgendwo konsequent gepfiffen. Von daher weiß ich nicht, ob ich das sogar zwangsläufig schlecht finde, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. La Rochelle 27-17 gegen Toulon gewonnen. Am Ende des Spieltags, aber auch am Ende des Spiels sicherlich kein groß überraschendes Ergebnis. 90. ausverkaufte Spiel in Folge in Marcel de Flandre. Aber auch da natürlich ja, Indisziplin von Toulon, Riesenfaktor, 3 gelbe Karten, auch wenn die letzte am Ende des Spiels kamen, aber im Gegensatz zu den 0 von La Rochelle ist das natürlich schon ein Faktor.
Ja. Auf jeden Fall.
Ansonsten die ersten Punkte von Paolo Garbisi im rot-schwarzen Trikot von Toulon.
Im Dress.
Aber ansonsten, ja, hat Toulon schon insgesamt besser losgelegt. Die ersten 20 Minuten waren sie das bessere Team, bis sich dann La Rochelle nach und nach zurückgekämpft hat. Zu Hause aber natürlich immer noch ein anderes Thema, ne? Aber ja, am Ende des Spiels sicherlich kein unverdienter Sieg.
Und auch nichts, was überrascht. Toulon auch in einem anderen Spieler vielleicht rotiert, hat sich mal Leuten eine Chance gegeben, Kader zu testen und so. Und dann ist das, denke ich, am Ende des Tages ein Ergebnis, was in Ordnung geht.
Ja, ja, absolut. Kommen wir zu Pro de Deux, denn dort gab es das ein oder andere Ergebnis, das sehr in Ordnung geht, aber auch das ein oder andere, wo man sagt, wie zur Hölle konnte das passieren? Dazu vielleicht am Ende mehr. Aber vorher eins, das so irgendwo dazwischen fällt, Agen Biarritz 26-30, Auswärtssieg für die Basken ohne Chris Hilsenbeck. Einfach dieser klare Fall von ein Team hat noch was zu holen, das andere nicht? Oder ist das zu kurz gedacht?
Ich glaube nicht. Also Biarritz spielt um ihr Leben. Ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hängen ja einfach auch Existenzen dran, in der zweiten Liga zu bleiben. Finanziell, also gerade finanziell. Und Agence, da glaube ich, wie geht's nicht? Also was kann man noch gewinnen? Die goldenen Ananas. Ja? Ein Heimspiel, ja. Da kann die Fans glücklich machen, aber ich glaube, es geht, wenn man jetzt Motivation nimmt, das glaube ich, ist man motivierter, wenn man wirklich die Existenz und auch die finanzielle Existenz auf dem Spiel steht. Motiviert dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als, ja gut, haben wir ein Heimspiel gewonnen.
Ja, zumal Stadien auch trotz zwei großer Choreos des Fanclubs oder des größten Fanclubs jetzt nicht unbedingt prall gefüllt war, muss man auch in Fairness sagen. Im Gegensatz zu vielen anderen Stadien, Top 14 erlebt gerade die beste Zuschauersaison aller Zeiten. Pro de Deux hat auch einen fantastischen Spieltag gehabt, was Zuschauerzahlen angeht.
Ich habe letztens gelesen, 23% Zuwachs von Leuten, die in die Stadien gegangen sind dieses Jahr.
Ja, also gerade in der Pro de Deux, also Agen war so ein bisschen ein kleiner Ausreißer, aber in Grenoble waren 12.000 Leute, in Brive waren 10.000 Leute, in Colomiers waren 6.500 Leute, Provence waren 8.000 Leute, Vannes waren 11.500 Leute, Nevers weiß ich gar nicht so genau, Mont-de-Marsan waren 12.500 Leute, aber auch nur, weil die Präfektur nicht mehr zugelassen hat. Es war ein fantastisches Zuschauerwochenende in der Pro de Deux. Das muss man ganz klar sagen. Agen, ein kleines bisschen außen vor gefallen. Klar, waren viele Derbys dabei. Aber trotzdem ein fantastisches Wochenende. Grenoble vor angesprochenem vollen Haus. Das Spitzenspiel gegen Béziers mit 34-19 gewonnen. Das klare Ziel, Viertelfinale zu Hause.
Man darf bei Grenoble immer nicht vergessen, die sind die Saison mit minus 12 Punkten gestartet.
Ja. Und sind jetzt 2 Punkte hinter dem dritten Platz. Also es ist schon echt spektakulär, was die abreißen. Und Béziers, ja, sicherlich nicht das beste Auswärtsteam, aber ne, aktuell auf Platz 3. Ja, also wichtiges 8-Punkte-Spiel, aber schon von Grenoble eine fantastische Leistung hier, so nochmal sich ranzukämpfen, so nach oben zu kommen. War, glaube ich, in der Form nicht erwartet.
Was auch krass ist, dass sie ja ihren Trainer entlassen haben, so eine Eigenregie.
Ja.
Und praktisch ohne Trainer oder mit Spielertrainern ja die Saison jetzt so rocken, ne?
Ja. Also es hat für die Atmosphäre im Team, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Also ich meine, nominell ist er immer noch da. Er macht jetzt die Rolle des Sportdirektors, Nicolas Nadeau. Er ist noch da, aber ich glaube, er ist nicht mehr allzu gern gesehen auf dem Trainingsplatz. Aber rein technisch gesehen ist er noch da. Aber wer weiß. Brief, da kommen wir zu euch. Haben Derby gehabt, haben auch ein Derby gehabt. 45-13 gegen Aurillac. Da sind sehr viele Fans glücklich nach Hause gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja persönlich nicht gespielt. War ja einfach ein bisschen krank. Dann hat er mir der Trainer Nachricht geschrieben, meinte ja, wie geht's dir denn? Da habe ich dann einfach auch ehrlich gesagt, dass ich natürlich, ich habe natürlich trotzdem voll durchtrainiert, so Schnupfen hin oder her. Ja, habe halt nicht gerne gespielt deswegen, aber so das zu mir. Aber ich meine, wir haben das Spiel trotzdem gewonnen, das ist das Allerwichtigste gewesen vor ausverkauftem Haus. Und ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, es gab so viele Gründe, dieses Spiel zu gewinnen, das letzte Derby von Said, der jetzt ja auch schon bald 40 ist. Ich glaube, über 15 Jahre in Brief gespielt hat, auch in Aurillac gespielt hat. Also für den einfach ein wichtiges Erlebnis. Und ob man den Mann jetzt mag oder nicht mag, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber dass der einfach super viel für den Club gemacht hat, steht ja nicht zur Debatte. Dementsprechend hat sich das, glaube ich, einfach verdient, dann auch nochmal mit so einem Derby-Sieg verabschiedet zu werden. Und ich glaube, das Zweite ist, und auch wenn wir wahrscheinlich im Laufe der Folge nochmal eingehen, sind die anderen Ergebnisse. Und die sozusagen so ein bisschen dieses Gefühl hervorbringen, hurra, wir leben noch. Und jetzt liegt es eben an uns, ob wir was gegen wann auf die Beine stellen. Und mit ein bisschen Glück, ne? Ein bisschen Schützenhilfe, ist noch die Top 6 drin. Also ja, wichtige, zwei wichtige Dinge. Und wir sind jetzt auch diese Woche, das ist ja spielfreie Woche, nicht im Urlaub, haben keinen Urlaub bekommen, sondern trainieren Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Natürlich auch taktisch ziemlich klug, zu sagen, ihr habt Montag und Freitag frei. Ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir Training, dann haben wir Freitag, Samstag frei und Sonntag haben wir dann wieder Training. Weil so wird natürlich dann auch vielleicht der ein oder andere, der dann mal rausgehen möchte, davon abgehalten, stellt so eine kleine Barriere da. Und auch heute beim Wiegen, keiner irgendwie mit Übergewicht angekommen, alle fit. Keiner zu viel Hopfen oder sowas, also es hat sogar einer ganze 6 Kilo verloren. Das habe ich in meinem Leben auch noch nie gesehen, innerhalb von 3 Tagen. Also ich weiß nicht, was der Mann gemacht hat, aber ja, von 145 auf 139, das ist nicht schlecht, innerhalb von 3 Tagen. Das
würde ich auch gerne schaffen. Wirklich viel, 6 Kilo?
Ja, ist krass, ist verrückt. Also,
einfach viel Wasser verloren? Oder?
Ja, auf Toilette gewesen, keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall in Form und nehmen das Spiel ernst und ja, wird man sehen, was drin ist.
Ja. Für Montauban war zumindest ein Defensivbonus im Derby gegen Colomiers drin. Am Ende, ja, sehr kurios eigentlich, weil Colomiers in der 22 von Montauban den Ball hatte, den Offensivbonus eigentlich sichern wollte und Montauban dann über die Länge des Feldes irgendwie einen Konterversuch legen. Aber 24-20, das Endergebnis, Sieg für Colomiers, für Montauban ein Punkt, der, ein Punkt pro Vermeer gibt auf den auf Rouen, auf dem Abstiegsplatz. 3 Punkte sind es jetzt aktuell, aber es kann halt jeder Punkt zählen am Ende, von daher sehr, sehr wichtig, aber ja.
Was ich nicht so ganz verstanden habe, warum so viel rotiert wurde auf der Seite von Montauban, weil Colomiers ja auch eigentlich um nichts mehr spielt.
Ja.
Und ich glaube, hätte man da weniger durchrotiert, hätte man das Spiel sogar gewinnen können. Klar, man möchte sich auf die Spiele fokussieren, die man zu Hause spielt. Aber ich glaube, da hätten die Männer auf jeden Fall, die Männer in Grün hätten da auf jeden Fall einen Coup machen können, schlagen können, keine Ahnung. Aber ich glaube, da wäre ein Sieg drin gewesen auch.
Ja, ich finde generell bei 3 Spielen, die du noch hast, in denen es um dein Überleben geht, weiß ich nicht, ob man generell so viel rotieren sollte. Aber
Knives out, alles was geht. Bis die Räder abfallen.
Naja, weil ich meine, jetzt ist sowieso 2 Spiele sind, 7 Punkte Rückstand auf Biarritz, jetzt ist zu spät. Ja, also da muss schon viel passieren, dass sie jetzt noch von diesem Relegationsplatz runterkommen.
Ja.
Aber es war ja nicht absehbar, dass Biarritz in Agen gewinnt. Wäre vielleicht, ja, aber jetzt,
Hätte Fahrradkette.
Weiß man ja alles vorher nicht. Es war ja auch nicht waren einige Ergebnisse nicht ganz absehbar. Hätte man anders gespielt. Ja, naja. Spekulation ist ein bisschen müßig. Absehbare Ergebnisse gab es trotzdem. Provence hat 43-8 gegen Valence gewonnen, Vannes 52-14 gegen Rouen. Beide Teams haben ihr Halbfinalspot sicher. Nordstadt hat 47 Minuten gespielt für Provence beim Sieg gegen Valence, wo Tim Menzel zumindest 47 Minuten gespielt hat. Und für Vannes hat Erik Marx ab der 50. Minute gespielt. Beides, ja, wie gesagt, sehr eindeutige Ergebnisse. Valence hat die Klasse mehr oder weniger gehalten. Ich glaube, sie haben die Klasse schon gehalten. Und Vannes und Provence Rugby haben ihre Halbfinalspots sicher. Wahrscheinlich auch gut für euch, dass dann nächste Woche nicht die große oder übernächste Woche nicht die große Motivation da ist.
Hab ich mir auch gedacht, aber ist halt ihr letztes Heimspiel der Saison. Die Tickets im Rabin waren nach 4,5 Stunden ausverkauft. Und ich glaube, sie werden dann ihr letztes Spiel der Saison rotieren und werden das Spiel nochmal voll spielen. Glaube ich. Ja. Natürlich, ne, wenn die jetzt ihre U21 schicken, habe ich persönlich nichts dagegen. glaube ich aber nicht. Weil, also wenn du dein Stadion in 4 Stunden ausverkaufst, dann willst du nochmal den ersten Platz auch sichern und dann willst du dich nochmal bei den Fans bedanken, keine Ahnung. Aber ich würde es mir wünschen, ne, dass man durchrotiert, dass man sagt, okay, wir spielen gegen aggressive Brevisten, die ja sozusagen um ihre Qualifikation spielen, die kommen werden und alles wegsensen werden, da wollen wir keine Blessuren eingehen. Aber dafür kann ich auch kann ich sie nicht gut genug einschätzen, aber wir bereiten uns auf jeden Fall auf das beste Team vor, was sie aufstellen können.
Ja.
Ich weiß nicht,
wie du siehst. Ist ja so oder so wahrscheinlich. Ja, ich kann schon verstehen, wo du sagst, na gut, es ist nicht das letzte Heimspiel der Saison, weil sie in jedem Fall ein Halbfinale zu Hause haben.
Richtig, ja.
Aber ja, es ist, du willst zu Hause gewinnen, gerade als Top-Team gegen potenziellen Playoff-Gegner, kann ich schon verstehen, weshalb sie das dann voll durchziehen.
Weil das Halbfinale ist ja auch erst in 4 Wochen und du willst ja auch deinen Spielern Spielpraxis geben. Ja, und wenn du dann sagst, okay, wenn sie jetzt 4 Wochen nicht spielen, deine Top 11, dann kommen dann irgendwie eingerostet zum Halbfinale und dann, das bringt ja auch irgendwie nichts, ne?
Ja.
Deswegen, ich glaube, so Geschenke, mit Geschenken sollte man in der Liga nicht rechnen. Es gibt nämlich nichts umsonst.
Hat auch eine Wehr festgestellt.
Nur der Tod und der kostet Leben, ne? Dementsprechend, ne?
Es gibt eine Sache, die zumindest für die Spieler umsonst war. Nämlich für die Spieler von Sway Ongoulême, haben nach dem Spiel die Kreditkarte ihres Präsidenten bekommen, denn sie haben etwas überraschend in der Werding-Klassenerhalt sicher gemacht. 15-16 haben sie gewonnen. Damit jetzt nicht mehr absteigbar. Ja, überraschender Sieg. Muss man in Fairness sagen. Also sehr, sehr überraschender Sieg. Eine Werdi die Chance verpassen, wieder in die Top 6 reinzurutschen. Nächste Woche im BC wird nicht ganz einfacher, auch wenn Mont-de-Marsan sicherlich auch kein einfaches Spiel in Montauban hat. Ja, aber erstmal eine sehr verpasste große Chance für Sway Ongoulême. Wichtiger Sieg, wichtiger Erfolg. Man sichert sich erstmal ein weiteres Jahr Zweitliga-Rugby. Und das ist schon mal eine ganze Menge wert. Das große Spiel am Wochenende. Das zweitgrößte Derby aller Zeiten diese Saison. Mont-de-Marsan gegen Dax, das Derby Landais. Das Spiel des Finals 63, das als das brutalste Spiel der Rugby-Geschichte in Erinnerung bleiben wird. Hauptsächlich mehr Faustschläge geflogen sind als Bälle. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das Zuschauerlimit wurde von der Präfektur auf 12.500 festgelegt. Wir haben schon angesprochen, es wären sicherlich auch noch mehr reingegangen sonst.
Warum hätte man dieses Spiel auch verlegen können? Was ist so das nächstgrößere Fußballstadion oder so?
Ja, schwierig. Schwierig. Das Problem, das ist ja eins dieser Hauptprobleme von Mont-de-Marsan, dass sie eigentlich mitten im Nirgendwo sind. Und das eben nicht haben, was viele andere Städte haben, nämlich diesen Speckgürtel. Und der fehlt ihnen einfach sehr, sehr stark. Ja, man wäre sicherlich in 2 Stunden in Bordeaux gewesen.
Ja.
Ist halt nicht um die Ecke, ne? Und dafür willst du es ja auch im eigenen Stadion machen. Dafür haben sie ihr Stadion ja ausgebaut.
Ja.
Aber ja, 12.000 ist trotzdem die größte Zuschauerzahl, die sie seit ihrer Rückkehr in die Pro D2 gehabt haben. Ja, bevor es die Behörden mit Zuschauerzahlen so genau genommen haben, in den 60er, 70er Jahren, da gab es das ein oder andere Publikum, das größer war, aber in der professionellen Ära ist das die größte Zuschauerzahl, die sie je hatten.
Ab dem Moment, wo Tickets kontrolliert wurden.
Jetzt liest man ja immer mal wieder, offizielles Zuschauerzahl im Olympiastadion, 100.000 Menschen. Ja, das ist ein paar Jahrzehnte her. Aber gut. Ja, etwas überraschend. Weiß gar nicht, ob man inhaltlich groß auf das Spiel eingehen muss, weil auch da kartentechnisch wieder das ein oder andere reingespielt hat, was vielleicht nicht hätte sein müssen. Wettertechnisch auch eine mittelschwere Katastrophe, wobei sehr typisches Wetter für die Region, also Unwetter. Maxime Oldmann hat durchgespielt für Dax. Ja, 13-18. Wir haben darüber geredet, das ist noch nicht so lange her.
Seit 18 Jahren.
Ja.
Seit 18 Jahren. Wisst ihr, wie alt das ist? Da war ich 3 Jahre alt, vor 18 Jahren.
Es ist schon wirklich wild. Und wir hatten beim Hinspiel darüber geredet, Dax ist tief gefallen. Zwischenzeitlich sollten sie das Farmteam von Mont-de-Marsan werden. Und jetzt sieht es so, haben sie 4 Punkte Vorsprung auf dem 5. Platz auf Mont-de-Marsan in den Playoffs. Das ist schon echt wild. Sie können als erster Aufsteiger aller Zeiten in die Pro D2 Playoffs kommen. Erster Aufsteiger aller Zeiten. Das erste Mal überhaupt, dass ein Aufsteiger sich direkt für die Playoffs
qualifiziert. Ich meine, sieht ja aktuell so aus, oder?
Ja, 4 Punkte Vorsprung auf Mont-de-Marsan de Vert. es ist schon, sie haben gute Chancen. Jetzt erstmal Heimspiel gegen Agen, die nichts mehr zu holen haben. Da ist viel drin. Und ich hoffe doch, dass wir jetzt in den Playoffs nochmal ein Rückspiel bekommen. Derby Nummer 3. Das wäre doch sehr wünschenswert. Apropos Derbys, die wir nächstes Mal, die wir nochmal bekommen diese Saison. Die Nationale hatte ihren letzten Spieltag. Alle haben alles gegeben. Naja, nicht alle, aber einige.
Haben eine Teilnehmerurkunde bekommen, alle.
Ja, Vienne zum Beispiel, 17-62 in Massige verloren. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Wie erwartet, auf dem Relegationsplatz. Naja, nicht ganz fair, weil eigentlich hatten wir sie auf dem Abstiegsplatz erwartet. Aber, naja, immerhin, und das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal festhalten, 3 Saisonsiege. 3 mehr als Cognac. Gut,
als davon sind 2 gegen Cognac.
Ja, es ist eine, ich möchte es wirklich nicht kleinreden, weil es ist tatsächlich keine kleine Leistung. Sie haben mehr Siege geholt als Cognac. Klar, 2 gegen Blagnac, die nicht ausgespielt wurden, aber trotzdem. Aber auch auf dem Feld haben sie einen Sieg mehr geholt als Cognac. Und das ist alles, was ich von ihnen erwartet habe. Das ist wirklich alles, was man von ihnen erwartet hat. Und das haben sie erfüllt. Und sie müssen jetzt nochmal in die Relegation. Ich weiß nicht gar nicht, ob sie darauf so viel Bock haben. Aber sie dürfen noch mal ran und könnten theoretisch sogar noch mal die Klasse halten. Jerch hat 13-32 gegen Carcassonne verloren, sein letztes Saisonspiel. Auch da die Zukunft immer noch so ein kleines bisschen im Ungewissen. Vor 500, 600 Zuschauern, naja, alles kein großes Thema mehr. Carcassonne tun ihren Teil für ein potenzielles Halbfinale, haben aber, naja, das kleine Pech, dass alle anderen auch gewonnen haben. Also, naja, alle anderen, 2 andere noch. Tarbe, auch zuschauertechnisch nicht unbedingt von den Göttern gelobt. 24-32 gegen Chambéry verloren. Offiziell 700 Zuschauer, trotz Gratis-Eintritts ist das schon. Ja, es ist. Tarbe ist, muss man echt im Auge behalten, weil auch da ist viel im Argen. Der Verein hat viel Vertrauen verspielt. Sowohl bei den Fans als auch bei Sponsoren.
700.
Den Real.
Ja. Das hast du ja beim RK03 BRC Derby hast du ja mehr Leute. Ja, die wollen auch Eintritt bezahlen. 203 Euro, aber gut.
Und das Maurice Trelu ist schon kein kleines Stadion.
Ich war ja da, habe ja einen Freund, der in Tarp stationiert ist. Und das ist ja ein cooler Platz, ein guter, super Platz. Ist wirklich ein super Platz. Ja. Auch ein super Stadion. Natürlich alt, aber Tradition ist auch eine Stadt, die ich jetzt persönlich gar nicht so hässlich und schlimm finde. Wie vielleicht du, weiß ich nicht. Aber durchaus auch seinen Charme hat. Und das da. Und ist ja auch der einzige Rugby-Club in der Region eigentlich. Das nächste ist ja Po eigentlich, ne?
Die Stadocest war lange auch sehr erfolgreich, aber wir haben es in diesem Podcast ein paar Mal erwähnt, der letzte Verein, bei dem die DNACG die Strafe tatsächlich komplett durchgezogen hat. Das war 2015-16 die Saison. Da waren sie noch in der Pro Deux und ja, es kam dann halt heraus, dass einer der Präsidenten des Vereins ja hunderte an Sponsorenverträgen erfunden hat. Die Gelder haben nicht existiert und entsprechend der Dreistigkeit dann natürlich der Zwangsabstieg, der auch früh in der Saison feststand. Davon haben sie sich halt nie erholt. Danach gab es noch 1-2 Skandale mehr. Durften lange auch nicht aufsteigen aufgrund der finanziellen Situation. Und jetzt gab es dann wieder Probleme mit Präsidium und ich kann verstehen, weshalb viele Sponsoren in der Region auch kein Vertrauen in den Verein mehr haben.
Keinen Bock mehr.
Ja, und viele, viele Fans sicherlich auch nicht. Und ich habe dafür vollstes Verständnis. Aber es ist natürlich ein Verein, für den Verein ist es sehr, sehr schwierig, da jetzt wieder rauszukommen aus dieser Situation. Aber ja, wenn das so weitergeht, wir reden seit 1-2 Jahren darüber, dass es weniger und weniger wird. Vorletzte Saison lag der Zuschauerschnitt noch bei 1.800. Mhm. Und jetzt sind wir bei nicht mal 1.000 im Schnitt. Und das ist dann schon, ja, muss man echt im Auge behalten. Suresnes hatte einen Zuschauerrekord. 2.500 waren da gegen Narbonne zum 50-jährigen Jubiläum. Gab alles von Party im Festzelt über Legendenspiel zu...
Hat man sich nicht lumpen lassen.
Hat man sich echt nicht lumpen lassen. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass das Frauenteam von Syren einen der witzigsten Namen hatte ich seit langem gehört habe, die Rugby-Kinis. Finde ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Ja, sehr...
Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Habe so Luftlinie ungefähr 10 Minuten von denen entfernt gewohnt, aber...
Ja, die spielen, ich weiß gar nicht, Fédéral 2, 3, also im gleichen Niveau aktuell wie die Racing-Frauen.
Ja, das Beste, was wir in Paris hatten, waren ja die Pink Rockets. Die haben ja ganz hoch eigentlich gespielt.
Ja, aktuell Klassenerhalt ist theoretisch noch drin.
Pink Rockets auf dem gleichen Niveau wie Schwarze Adler. Gleicher Vibe. Gott.
Ja, ich glaube, die Pink Rockets sind tatsächlich professioneller, aber das ist dann jetzt vielleicht auch ein unnötiges Nachtreten. Ja, aber toller Spieltag eigentlich für Syren, die zwar gegen Narbonne verlieren, die sogar einen Offensivbonus holen und sich damit auch einen Halbfinalplatz sichern vor Carcassonne. Aber trotzdem, glaube ich, eine große Sache. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, aber 50 Jahre gibt es diesen Verein erst und schon das erste Mal in den Playoffs um Aufstieg in die zweite Liga. Schafft auch nicht jeder Verein auf diese Art und Weise. Auch wenn da natürlich immer noch viele, wortwörtliche Baustellen sind, wie zum Beispiel Stadionkapazität, die man angehen müsste, bevor das überhaupt ein Thema sein kann.
Aber, das muss man dazu sagen, die Trainingsinfrastruktur, also auch die Jugendplätze, sind super, also sind wirklich super. Syren ist ja auch eher eins dieser, ja, kann man schon sagen, reichen Pariser Vororte. Alles andere ist ja, alles andere wäre ja gelogen. Da hast du schon den einen oder anderen Villa so in der Gegend. Und es ist uns ja auch aufgestellt, also die Jugendanlagen, finde ich, sind top Kunstrasenplätze, ich glaube 3 oder 4 Stück. Also wirklich gehen da entlang mit einem Blick auf den Eiffelturm praktisch. Das ist ziemlich krass, das ist ja so auf dem Berg über Paris, wenn man es so beschreiben kann. Und dann haben sie, wie du schon recht sagst, haben halt nur eine Tribüne. Ne? Sie haben halt so eine klitzekleine Tribüne und dann haben sie so einen Hügel auf der anderen Seite, wo man sich dann hinstellen kann halt. Und auf links und rechts sind halt, hast du halt Partyzelte und sowas. Aber ja, wer weiß. Also ich glaube, das Potenzial und das Geld ist da. Und warum nicht? Vielleicht in 3, 4 Jahren da auch ein richtiges kleines Amateurstadion zu bauen. Wie wir es im Fußball kennen.
Zumal ja auch, inwiefern es gesagt werden muss, es ist erst das zweite Jahr, dass der Verein voll professionell arbeitet. Ja. Ist schon, wenn diese Entwicklung in der Form weitergeht, ich weiß nicht, ob sie es kann, aber wenn diese Entwicklung in der Form weitergeht, dann ist das, glaube ich, ein zwangsläufiges Thema. Zumal Konkurrent Nizza, die ja seit einigen Jahren diesen Weg schon gehen und auch mit sehr viel Geld gehen, mit 3.500 Zuschauern auch einen neuen Rekord aufgestellt haben, der gar nicht mal so viel höher ist. Und klar, 47-15 gegen Albi gewonnen. Tabellenerster. Der Weg ist lang, aber er kann konsequent weitergegangen werden. Aber Nizza brauchten jetzt auch einen neuen Investor, der Geld noch mal reingesteckt hat.
Wie viele Millionen hat er reingesteckt?
Das ist nicht öffentlich bekannt. Es wird nicht wenig sein, also ich würde sagen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.
Also irgendwas zwischen 19 und 11, so, ne?
Ja, also ich würde schon. Ich glaube auch nicht alles auf einmal. Ein gewisser Teil wird in den Stadionausbau gehen, weil das ist einfach zwangsläufig nötig. Es sei denn, man verlegt. Weil 3.500 Zuschauer, damit kommst du in der Prodidü nicht weit.
Ja.
Es ist gerade vor allem Nizza, ich meine, das ist halt auch so das andere Thema, worüber man immer mal wieder reden muss. Nizza ist für Spieler kein attraktiver Standort. Ja, klar, Côte d'Azur, alles drum und dran, aber Nizza ist eine der teuersten Städte zum Wohnen in Frankreich. Und du musst den Spielern schon sehr, sehr viel Geld bieten, damit sie das in Betracht ziehen. Zumal es auch keine großen Rugby-Vereine in der Region um Nizza herum gibt. Toulon ist 2 Stunden entfernt. Du musst die Leute müssen hinziehen, das heißt, sie müssen mehr Geld verdienen. Es ist für Nizza keine besonders gute Location, die sie haben.
Da bin ich eigentlich nicht so d'accord mit dir, weil ich glaube, die Lebensqualität ist super. Du hast eine große Stadt, internationale Stadt. Du hast vielleicht sogar internationale Schulen, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Aber wie du schon richtig sagst, die Kohle muss halt stimmen, sonst kommt man halt nicht, ne? Also weil die Lebenshaltungskosten wahrscheinlich vergleichbar sind mit Paris. Schätze ich mal, ja. Wissend, unwissend. Aber ich glaube, wenn die Kohle stimmt, dann ist Nizza, glaube ich, ein Standort, der echt Potenzial hat, weil die Lebensqualität einfach gut ist. Ja. Es ist einfach gutes Wetter, eine tolle Stadt, gute Restaurants. Da freut sich auch die Ehefrau, die vielleicht kein Französisch kann, dass sie da mal auf Englisch auch weiterkommt. Ich glaube, bringt eigentlich vieles mit, was sie attraktiv macht. Ich weiß nicht, ist es eine sichere Stadt? So für junge Familien?
Ja,
so?
Ja, im Großen und Ganzen. Also schon. Ich meine, du hast halt für mich das große Problem, was ich an Nizza sehe. Ja, für Familien ist es sicher. Du hast internationale Schulen, du hast eine fantastische, vor allem technische Universität, die vor allem was Informatikkurse angeht, echt, echt gut ist.
Typischer Rugby-Spieler, der auf die Informatik-Uni geht.
Oh, ich weiß nicht. Du hast, und vor allem hast du halt das Meer vor der Tür, du hast Monaco vor der Tür, du hast vieles. Für mich ist so das große Thema Stadion und Publikum. Weil es sind zwei Dinge, über die wir immer mal wieder geredet haben. Nizza ist keine Sportstadt. Du hast ein Stadion mit 35.000 Plätzen, das Fußballstadion, das selten, selten ausverkauft ist, trotz, obwohl Nizza ist die viertgrößte Stadt Frankreichs, glaube ich, vielleicht sogar drittgrößte Stadt Frankreichs, und sie kriegen diese 35.000 Plätze nicht voll. Und du hast Erstliga-Handball, Erstliga-Volleyball, alles juckt keinen. Was du hast in Nizza, ist der größte Lidl der Welt.
Siehst du?
Du hast das ehemalige Fußballstadion, das Kaufmannstadion oder Ehrmannstadion, ich bin mir nicht ganz sicher, eins war mal, ich glaube Ehrmann, wo du Spiele drin verlegen könntest. Das aktuelle Stadion von Nizza hat durchaus das Potenzial, auf der anderen Seite wäre genug Platz, nochmal eine neue Tribüne zu errichten. Die Frage ist, ob die Leute tatsächlich kommen, weil 3.500 Leute ist schon der Rekord und meistens waren es dann doch eher so um die 800, 900.
Das habe ich auch gerade mal in meinem Gehirn gekramt und ich habe tatsächlich einen Freund, der mal ein Angebot hatte von Nizza, sich das auch angeschaut hat und der meinte nur, auch sehr, sehr viel Geld geboten bekommen hat für den Nationalclub, muss man ehrlicherweise sagen. Und er meinte nur, nee, das war wirklich horrible. Also die Leute gehen gar nicht. Also jetzt von der Stadt, ne? Jetzt nicht die Trainer und sowas, ja. Meinte alle super nett, aber die Stadt, die Leute, geht gar nicht. Hat abgesagt und spielt jetzt für einen anderen Verein.
Kann ich mir vorstellen, Nizza ist schon, hat einen recht snobistischen Ruf, muss man schon sagen. Ich war einmal da und das Einzige, ich kann mich an zwei...
Einmal und nie wieder.
Fantastische Focaccia, muss ich sagen. War echt gut. Und die Engländer Promenade, die ja das große Highlight der Stadt ist, die einfach potthässlich ist.
Jetzt, wichtige Frage, warst du denn auch im größten Lidl der Welt?
Nein, weil der erst letztes oder vorletztes Jahr fertiggestellt wurde.
Ein Grund mehr nach Nizza zu fahren.
Ein Grund mehr nach Nizza zu fahren. Muss ja durchaus auch das ein oder andere Team, wie gesagt, 47-15 gegen Albi. Noch kurz der Vollständigkeit halber, Bourgoin 10-37 gegen Bourg-en-Bresse verloren. Nicht, dass wir das Ergebnis vergessen. Aber das Halbfinale lautet dann, oder die Halbfinals laufen wie folgt. Narbonne, entweder Derby-Rückspiel gegen Carcassonne oder gegen Chambéry. Die natürlich Viertelfinale Carcassonne-Chambéry. Und Nizza muss entweder erneut gegen Albi ran oder gegen Suresnes. Aber die Chancen stehen gut, dass im Halbfinale zwei gelb-schwarze Teams ausscheiden. Die Daumen sind in jedem Fall gedrückt.
Ja, also gehe ich mit. Haben wir letzte Folge schon gemacht, aber jetzt, wo wir die Auslosungen haben, gebe ich dir mal meinen Nationalsieger und dann gibst du mir mal deinen. Ich sage, Carcassonne gewinnt gegen Chambéry, spielt dann das Derby gegen Carcassonne und Carcassonne gewinnt auswärts in Narbonne. Auf der anderen Seite glaube ich, Albi gewinnt gegen Suresnes, verliert dann aber gegen Nizza, haben sie ja jetzt auch. Und Finale Carcassonne gegen Nizza, glaube ich, gewinnt dann Nizza.
Also ich kann selbstverständlich nicht davor gehen, dass Narbonne das Derby gegen Carcassonne... Also da wehre ich mich tatsächlich vehement gegen,
mit
das
Hände
sehe ich
und,
gar
mit
nicht
Hände
ein. Das wird nicht passieren, nicht nochmal. Was heißt nochmal? Haben sie ja auch gar nicht. Wir haben zu Hause gegen Carcassonne gewonnen. Ich glaube auch nicht, wenn sie sich darauf verlassen müssen, dass Martin Landacho bis seine Anzeigetafel lesen kann. Ich würde auch davon ausgehen, dass Albi gegen Syren gewinnt. Alles andere wäre Fuchsteufel wild. Aber
da müsste es mit dem Teufel zugehen.
Auf der anderen Seite bräuchte es auch übernatürliche Mächte, dass Albi es schafft, über ein Halbfinale hinauszukommen. 6 oder 7 Mal in Folge jetzt im Halbfinale ausgeschieden. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass da irgendwas anderes passiert. Na, Bonnenitzer, das Rematch von vor drei Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, im Finale. Und ich glaube auch, dass sich dieses Mal Nabonne durchsetzt, aus purem Optimismus. Und Nizza dann das Relegationsspiel gegen Montauban verliert.
Wenn ihr auch euer Ticket abgeben wollt und uns sagen möchtet, wer denn aufsteigt, dann macht das gerne. Schreibt uns wie immer über die E-Mail-Adresse
info@bleublancrugby.de oder natürlich auf Instagram über bleublancrugbypod.
Apropos Instagram, sorry, dass ich jetzt mal am Ende reinjumpe. Ich habe letztens auch mal die Instagram-Nachrichten aufgemacht und dann, was ich da gesehen habe, was mag da, also an was hast du gegeben? Du hast Urlaubstipps für Frankreich gegeben. War ich stark beeindruckt. War ein riesen Text. Also meine Herren, bin sehr glücklich, dass euch der Marc antwortet, und wenn ihr Urlaubstipps für Frankreich braucht, dann könnt ihr es auch natürlich aufschreiben. Aber gut, ich will es natürlich in die Länge ziehen.
Natürlich immer nur in dem Kompromiss, dass ihr uns dafür auch Bilder schickt. Ja. Ne, das ist das andere Thema. Der Vollständigkeit halber noch die Viertelfinalspiele der National. Sal hat 13-16 gegen Olympique Marcoing verloren, gegen Lille quasi. Keine große Überraschung. Macron hat 8-6 gegen Niort gewonnen. Michel Himmer hat für Niort durchgespielt, ist damit allerdings jetzt auch im Viertelfinale ausgeschieden. Enttäuschend, auch wenn Macron über den Saisonverlauf natürlich souverän und verdient weitergekommen ist. Rennes hat auch wenig überraschend 21-16 für gegen Anglais gewonnen. Sie haben auf dieser Fahrt allerdings keinen Spieler an der Raststätte vergessen, also Fortschritt. Und das Stade Metropolitain hat sehr überraschend 6-9 gegen Langon verloren, galten ja mit als Aufstiegsfavorit. Das sehr überraschend. Im Halbfinale haben wir dann natürlich Olympique Marcoing-Rugby gegen Macon und Langon gegen Rennes. Persönlich würde ich auf Lille und Rennes setzen. Zwei weitere nordfranzösische Teams international wären vielleicht auch nicht verkehrt. Wobei Rennes ja natürlich vor 2 Jahren schon mal da war. Wir haben auch da über die Probleme geredet, die so ein Verein hat. Aber ja, einer von beiden muss in die Relegation gegen Vienne. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Einer von den vier natürlich möchte Longhorn Macron jetzt nicht schon aus dem Rennen werfen, aber naja. Das war's von dieser Woche, zumindest von unserem Team. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche mit europäischen Ergebnissen, oder?
Ja, und vielleicht mit der Reisefolge. Wird man dann sehen,
ja,
wie es zeitlich passt. Freut euch drauf. Macht's gut. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 € im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.